Ja, bevor wir in die Predigt einsteigen, wollen wir euch noch mal ganz kurz was über Life Trust erzählen, damit ihr zumindest eine Vorstellung, ein bisschen Ahnung habt, was wir da genau machen, vor allem für die von euch, die davon noch nicht gehört haben. Life Trust ist ein Missionswerk, was schon seit 30 Jahren gibt. Und unsere Vision ist es, dass wir uns um Kinder und Familien aus einem der armen Viertel in Sambia, in der kleinen Stadt Kabul, heißt sie nicht Kabul, Kabul, um die kümmern wir uns. Und da geht es darum, dass wir denen zum einen Hoffnung und Bildung mitgeben wollen. Also wir haben einen Kindergarten, wir haben eine Schule, wir haben ein Jüngerschaftsprogramm und sponsoren Kids auch ins Studium zu gehen, also in die Universitäten und Berufsausbildung. Aber das ist wirklich in einer Community, in einem Stadtbezirk, wo es keine Jobs gibt, wo die Menschen wirklich strugglen. Also, strugglen ist Deutsch mittlerweile, danke. wo es den Menschen schwerfällt, tatsächlich zu schauen, was gibt es morgen zu essen. Also es ist keine einfache Umgebung und da wollen wir vor allem den Kindern und den Familien helfen. Bei uns an der Schule gibt es Frühstück, gibt es Mittagessen, wir haben Sozialarbeiter, sambische Lehrer, die sich quasi um die Kinder kümmern, ums Wohlergehen. Aber natürlich wünschen wir uns auch, dass sie Jesus kennenlernen, weil wir alle wissen, dass nur wenn unsere Herzen verändert werden, dass dann auch die tiefsten Sehnsüchte und Probleme unseres Herzens adressiert werden können. Genau, das ist so ein bisschen, was wir machen. Aber jetzt wollen wir gerne auch einsteigen in den Psalm, den Rüdiger schon teilweise zitiert hat.
Genau, vielen Dank, dass wir heute euch ein bisschen was erzählen können. Für uns ist es wirklich ein Privileg, ein bisschen was von dem, was wir in Sambia gelernt haben, weiterzugeben. Wir wollen immer ganz stark unterstreichen, dass wir in Sambia die Beschenkten sind, dass wir die Lernenden sind in Sambia und dass die Menschen da so, so viel zu geben haben. Und leider ist es ja immer noch so, dass es nicht so wirklich eine direkte Connection gibt, um zwischen Christen in Europa und in Sambia zu vermitteln. Und dass da der Austausch eigentlich viel größer sein müsste, denn die Menschen Sambias haben diesen geistlichen Reichtum und haben einen Erfahrungsschatz und eine Fähigkeit, in herausfordernden Situationen an Gott festzuhalten, die uns immer wieder sehr inspiriert. Ist nicht allen bewusst, aber fast ein Drittel der Christen weltweit sind auf dem afrikanischen Kontinent. Das ist viel mehr als Christen in Europa. Tendenz steigend, weil es eine ganz, ganz junge Bevölkerung ist. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass es absolut wertvoll ist und dass die Menschen das absolut wert sind, dass wir von ihrem theologischen Schatz auch etwas lernen. Und wir stehen hier nicht stellvertretend für alle Christen Afrikas, das ist ganz klar, aber wir haben trotzdem einige Dinge, die wir euch gerne vermitteln können, die wir von ihnen gelernt haben. Das Psalmenbibelprojekt ist für uns mal wieder eine tolle Möglichkeit, uns mit euch verbunden zu fühlen, wie es schon vorher von Priska und Steffi hieß, dass wir im Herzen wirklich Lukianer sind und wir auch immer wieder die Bibelprojekte mit euch mitmachen und dadurch uns mit euch verbunden fühlen können. Und tatsächlich sind wir auch eben mit Christen in Afrika heute früh verbunden zur genau gleichen Uhrzeit, weil wir keine Zeitverschiebung haben, sind Christen bei uns zu Hause in Sambia dabei, beten das gleiche Vaterunser, beten die Psalmen wie ihr und da haben wir so eine Verbindung heute durch Gottes Wort auch. Genau, lasst uns den Psalm 130 angucken. Ich würde ihn zum Beginn einmal für uns vorlesen. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann noch vor dir bestehen, o Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn. Ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voller Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Wir sehen in dem Psalm drei Akte, drei Aspekte, die total gut zu dem passen, was uns ohnehin auf dem Herzen war. Und das ist erstens, in den ersten zwei Versen, wo der Psalmist ehrlich vor Gott kommt, in voller Rohheit und in seinen ganzen Emotionen. In dem Mittelteil sehen wir, dass er ausdrückt, wie er sich nach Gott sehnt, wie der Wächter am Morgen, nach Gottes Gegenwart und Gottes Eingreifen. Und die letzten zwei Verse sind nochmal so ein Shift in dem Denken, ist ein ganz anderer Tonfall, hat was Imperatives, ist ein Aufruf, lass uns gemeinsam uns nach Gottes Sehnsucht oder nach der Sehnsucht nach Gott ausstrecken. Und durch die drei Teile würden wir euch gern heute ein bisschen mitnehmen. Also erstens, aus der Tiefe rufen. Glaube beginnt ehrlich. Bei dem Psalm finde ich immer so stark, wie es absolut möglich ist anscheinend, vor Gott mit Klagen, mit roher Emotionalität, sogar mit Wut und Frustration zu kommen. Da gibt es auch noch ganz viele andere Beispiele in der Bibel. Auf den ersten Schritt ist mir so eingefallen Hiob, der alles verloren hat. Er hat sich nicht gegen Gott versündigt, aber war aber trotzdem in seinen Emotionen, in Staub und Asche, in seinem kulturellen Ausdruck von Trauer und Frustration war er ganz da. Oder Elia, der den Ginsterstrauch verwünscht, einfach weil er müde und hungrig war. Und das fühle ich wirklich sehr. Oder auch Jona, der schlicht und ergreifend nur wütend drauf war, dass Gott barmherzig ist. Und auch damit kam Gott klar. Auch ihn wollte Gott bis zum Schluss gebrauchen und seinen Plan mit Jona durchziehen. Und das zeigt uns ganz klar, dass ja, das für Gott kein Problem ist. Wir dürfen uns vor ihm auskotzen, sorry. Wir dürfen uns wirklich vor ihn hinwerfen, wie so ein Kleinkind, das gerade am Zornen ist und das die Situation nicht versteht. Er kommt damit total gut klar. Die Frage ist, machen wir das wirklich? Trauen wir uns das? Haben wir den Mut, in voller Emotionalität uns vor Gott hinzuwerfen? Oder versuchen wir erstmal alles kurz, im Englischen würde ich sagen, die drei C's, cool, calm and collected zu sein, also ganz beruhigt zu sein, bevor wir vor Gott hintreten, oder sind wir bereit, das mit Gott auch wirklich durchzuprozessieren? Und auch da sind uns die Menschen Sambias ein Riesenvorbild. Es gibt kulturelle Dinge, die es in Sambia einfacher machen, in Emotionalität zu sein oder in Emotionalität auch in der Gruppe, im Kollektiv Emotionen auszudrücken. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist einfach so ein Beispiel dafür, wie in Sambia Gottesdienste aussehen, wie Menschen sich trauen, in Gottesdienste wirklich vor Gott hinzuwerfen. In Tränen, in wirklich einem Selbstausdruck, der für uns manchmal sogar herausfordernd ist, aber ich glaube für Gott eine Ehrlichkeit und eine Ernsthaftigkeit ausdrückt, die Gott total liebt. Und da können wir, glaube ich, wirklich uns ein Beispiel dran nehmen. Das geht vielleicht in unserer Kultur nicht in dem Maße, aber was ihr zu Hause mit Gott erlebt, da müssen wir manchmal unsere eigene Kultur überwinden, wie ich es schon gesagt habe. Und das ist nicht immer einfach, aber das ist was, wo ein totaler Schatz drin liegt, Gott unsere Emotionen zuzumuten, und die Psalmen sagen uns, dass das total okay ist. Genau, in Sambia ist ein Grund dafür, warum die Menschen sich das trauen, weil Systeme und Strukturen einfach versagen. Wenn man in Sambia keinen Job hat, dann gibt's da kein Arbeitslosengeld, das einen noch irgendwo abfangen würde. Und auch das ist Leid und Not. Wir wollen das auf keinen Fall kleinreden. Aber die Menschen Sambias sind dann nur auf Gott angewiesen. Es gibt keinen anderen Rückhalt, wenn die Systeme versagen. Und in dieser Ehrlichkeit treten die dann vor Gott und sind sich ihrer Abhängigkeit einfach ein Stück weit bewusster als wir. Und wisst ihr was? Wir haben genau die gleiche Abhängigkeit. Diese Strukturen, die wir in Deutschland haben, sind ein Stück weit, geben uns die Illusion, dass wir es ein bisschen besser im Griff haben. Aber die Wahrheit ist, dass wir alle Gott genau gleich brauchen. Aber die Menschen Sambias haben, ich will es nicht ein Privileg nennen, weil es wirklich eine dramatische Situation ist, die Menschen dadurch leben. Aber im Geistigen dürfen sie deswegen einen Schatz halten, den wir so nicht verstehen können, weil wir so viel Sicherheit haben in diesem Land. Genau, und deswegen möchte ich euch gerne ermutigen, andere Wege euren Glauben auszuleben, einfach zu erkunden. Ob es jetzt eine Glaubensweise oder eine geistliche Disziplin aus einer anderen Denomination ist, aus einer anderen Kultur ist oder schlicht aus einer anderen Generation ist. Auch in unserer Gemeinde gibt es unterschiedliche Wege, wie Menschen Glauben ausleben. Und seid da mutig, das neu zu entdecken. Vielleicht will Gott euch da auch einen neuen Schatz schenken.
Genau. Und dann im zweiten Teil des Psalms merken wir, dass jetzt so eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Der Psalmist sagt, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Und ganzen Herzen sehne ich mich. Ich sehne mich nach Gott. Und da habe ich drüber nachgedacht und der Herr hat in letzter Zeit viel zu mir über Psalm, nicht den Psalm, sondern über die Speisung der 5000 gesprochen. Und da ist ganz, ganz viel drin und ich will heute nur einen kleinen Aspekt ansprechen. Aber ich habe mich gefragt, wenn ich in Notsituationen komme, wenn wir so praktische Probleme haben, dann ist doch unsere Reaktion ganz oft, dass wir erstmal auf der praktischen Ebene eine Lösung suchen. Da sind mir, die Sambia, auch echt ein Vorbild, weil ganz oft, wenn wir ein Meeting haben und es wird ein Problem präsentiert, dann bin ich immer ganz schnell dabei zu sagen, okay, dann sollten wir vielleicht das und das und das machen. Und ich sage, so, und dann merke ich, oh, jetzt bin ich wieder zu schnell nach vorne gerannt. 2 Schritte zurück, erstmal sacken lassen, erstmal verarbeiten, erstmal drüber reden, erstmal prozessieren. Das heißt, mein Weg, Dinge zu machen, vielleicht auch meine deutsche Prägung, ist nicht der einzige Weg, an Probleme und an Nöte ranzugehen. Und wenn wir uns die Speisung der 5000 ein bisschen intensiver angucken, dann kommen wir da auch in eine, oder dann sehen wir da eine Situation, wo Jesus erstmal selber aus dem persönlichen Leid rauskommt. Und zwar ist gerade Johannes, der Täufer, hingerichtet worden. Das heißt, Jesus möchte eigentlich allein sein. Und dann sieht er aber die Menschenmenge kommen. Und es steht da, und Jesus hatte Mitleid mit ihnen und er heilte ihre Kranken. Das heißt, Jesus ist ein Gott, der Mitleid hat, der mitleidet. Ein extremer Ausdruck von Empathie. Ihm ist nicht egal, durch was wir gerade durchgehen, mit welchen Leiden und Schwierigkeiten wir kommen, sondern Jesus nimmt es ernst und er begegnet dem. Und dann geht die Geschichte ja so weiter, dass es Abend wird und die Jünger sagen, ach, schickt die Leute doch nach Hause, wir haben nicht genug zu essen für sie. Und da wollen wir uns aber die Ausführung aus dem Johannesevangelium ein bisschen genauer angucken. Denn da merken wir, dass quasi Jesus erstmal die Jünger fragt, wie sollen wir denn jetzt mit diesem Problem umgehen? Und da lesen wir in Johannes 6, 5-9, als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Jesus hatte schon längst einen Plan im Kopf. Er wusste schon längst, was er vorhat, aber er wollte trotzdem mit den Jüngern unterwegs sein und fragt sie nun, wie gehen wir mit diesem Problem um? Da sehen wir die erste Reaktion von Philippus. Er entgegnet, selbst für 200 Dinare, also Silberstücke, würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Ah, was ist das schon für so viele Menschen? Beide Jünger. Der eine guckt sich das Essen an. Wie viel Essen haben wir? Und kriegen wir damit alle satt? Und der andere Jünger, der geht eher den buchhalterischen Weg, das ist auch das, was ich oft mache oder wo ich mich oft ertappe, er fängt an zu rechnen. Ihr Lieben, ich merke ganz oft, das ist zum Beispiel ein Thema, wo der Herr mich in die Schule nimmt, das ist was mich bei Livestress auch immer, was mir immer wieder passiert. Wenn sich der Wechselkurs in Sambia verändert, wenn die Wirtschaft schwieriger wird, dann fange ich an zu rechnen. Wie viele Spenden haben wir im Durchschnitt? Die 120.000 Mahlzeiten, die wir im Jahr rausgeben, was kostet uns das? Die Angestellten, die wollen Gehalt bekommen. Wie viele Monate kann ich das überbrücken? Wie viele Rücklagen brauche ich? Wie lange komme ich damit? All diese Gedanken. Das heißt, ich fange an zu rechnen. Und dann realisiere ich, der Ansatz ist komplett falscher. Und das wollen wir uns angucken. Das Coole bei Jesus ist, Jesus wird an der Stelle nicht sauer, laut oder zurechtweisend, sondern was macht er? Es geht weiter, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahlt Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000. Da wissen wir in der damaligen Zeit, das waren eher 5000 Haushalte. Also sprich, Frauen und Kinder waren auch noch dabei. Das heißt, es geht um wesentlich mehr als nur 5000 Menschen. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Jeder aß, so viel er wollte. Alle werden versorgt und ernährt. Und am Ende haben sie sogar noch 12 Körbe voll mit Brot übrig. Was ich so liebe an dieser Geschichte ist, Jesus erlaubt es uns, dass wir mit dem Wenigen und dem zu wenigen zu ihm kommen. Und er zeigt uns den Weg. Er richtet sich an den Vater. Er fängt an zu beten und er fängt an zu danken. Und das Versorgungswunder geschieht. Das heißt, was können wir und was können die Jünger lernen an dieser Stelle? Anstatt auf die praktische Lösung zu gucken, lasst uns auf Jesus schauen. Lasst uns direkt mit unseren Themen, mit dem Wenigen, was wir anzubieten haben, zu Gott kommen, weil wir ihm vertrauen können. Das ist die Quintessenz dieser Geschichte, ist, wir können Gott vertrauen, dass er versorgt und dass er sich kümmert. Nun ist es so, dass wenn ich mit den Sambiern hier über Deutschland spreche, dann ist das immer total süß, weil in Sambia ist ja, wie gesagt, Essen hat einen Riesenstellenwert. Es geht eigentlich ständig ums Essen. So. Man hat nicht genug, aber so, wenn man es hat, dann ist alles super. Gefühlt. Das heißt, wenn die Sambier so Bilder aus Deutschland sehen, dann strahlen immer die Augen. Man merkt, die denken, hier ist das Paradies. Da gibt's genug zu essen. So. Das ist kein Problem. Das heißt, ihr habt doch keine Probleme. Euch geht's doch immer gut. Wir alle wissen, dass es leider nicht das Einzige im Leben ist, was wir brauchen. Das heißt, ich versuche Ihnen immer zu erklären, nein, wir haben in Deutschland auch Probleme, die sind, aber vielleicht sehen die anders aus. Wir kämpfen ganz viel als Gesellschaft mit Einsamkeit, mit Depressionen, Zukunftsängste, Druck auf der Arbeit, Leistungsdruck. Es gibt so viele Themen, die uns beschäftigen, die uns auch hier in Deutschland das Leben schwer machen. Das ist auf der natürlichen Ebene. Nun ist ganz spannend, deshalb liebe ich diese Stelle im Johannesevangelium, wie Jesus weitermacht. Und zwar sagen die Leute, wir wollen Zeichen und Wunder sehen. Wir wollen mehr von diesem Brot, was du uns gegeben hast, von dieser Versorgung. Und dann sagen die Menschen zu Jesus in Vers 34, da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Und Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und in Vers 40, denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und was Jesus hier macht, er redet über das Leben. Das, wonach sie sich eigentlich sehnen. Aber wie kann Jesus sagen, dass wenn wir von seinem Brot essen, dass wir nie wieder Hunger haben werden. Wir alle wissen, dass wir Hunger haben. Langsam geht's auf 1 Uhr zu, ich merke auch langsam kriege ich wieder Hunger. Jesus meint also nicht das physische genährt werden. Er sagt, ja, ich habe euch genährt in dieser Situation, aber wonach ihr euch sehnt, ist viel, viel tiefer. Und zwar das Wort, da wollen wir uns jetzt mal anschauen, das Wort für Leben, was er verwendet, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Da verwendet er nicht das Wort Bios, das ist das eine griechische Wort, was für Leben steht. Und Bios bezeichnet eigentlich quasi unser physisches Leben, was Anfang und Ende hat. Zum Beispiel Pflanzen und Tiere haben Bios. Und wie auch Rüdiger in der Einleitung gesagt hat, dieses Leben geht zu Ende. Wenn Jesus aber über Leben spricht, so hat er nicht das Wort Bios verwendet. Das war nicht die Art von Leben, die er meinte, sondern er hat Zoe benutzt. Das ist das griechische Wort für ein göttliches, für ein unvergängliches Leben. Da geht es um eine Qualität des Seins, da geht es um eine Zufriedenheit, um ein Gesättigtwerden, um echte Erfüllung. Das ist, was Jesus sagt, was ihr nur bei mir findet. Das ist, wonach ihr euch eigentlich wirklich sehnt. Es geht um dieses göttliche Leben. Und ich beobachte das so viel. Das ist natürlich auch das Spannende, wenn man aus Sambia wieder nach Deutschland kommt und halt auch sieht, worin Menschen ihre Erfüllung suchen. Dann ist da quasi in meiner Generation kam das groß auf, finanzielle Freiheit. Du musst nie mehr arbeiten, dann sind alle deine Probleme gelöst. Wenn man jetzt aber liest für Milliardäre und, die sind immer noch auf der Suche. Warum sind diese Menschen weiter Getriebene? Warum ist diese Sehnsucht des Herzens nie erfüllt? Dann sind da manche Leute, die wollen reisen, die sagen, oh, wenn ich nur reisen kann, dann habe ich alles. Und ihr Lieben, Reisen ist was Wunderschönes. Finanzen ist was Wunderschönes, aber es sättigt nie diese Sehnsucht unserer Seele, weil da sagt Jesus, das findet ihr nur bei mir, ist dieses göttliche Leben. Und deshalb, wenn wir an Zoe denken, dann ist es auch so, dass wenn wir sehen, dass jemand auf dem Sterbebett mit sich und mit Gott im Reinen ist und versöhnt ist, im Frieden ist, dann ist es Ausdruck von genau diesem Leben, weil Jesus uns einlädt und er sagt, das ist nicht das Leben nach dem Tod, er sagt nicht ewiges Bios, also unser Leben wird einfach unendlich weitergezogen, ansonsten wäre das vielleicht auch viel zu anstrengend und da hätten viele von uns auch gar keine Lust drauf, sondern Jesus sagt, es geht um was Erfülltes, um was Leben im Überfluss, Leben in der Fülle, in Johannes 10,10. Und das kann schon heute starten. Und das ist das Besondere, wenn wir das bei Menschen sehen oder wenn Menschen das erleben, dann sind sie im Frieden. Und wenn wir jetzt die nächste Woche uns Dank- und Lobespsalmen angucken, dann möchte ich euch ermutigen, dass wir genau das machen, was Jesus gemacht hat. In den Herausforderungen mit all dem, das Wenige vor Gott zu bringen und zu danken. Und zu sagen, Herr, wir gucken auf dich und wir lassen uns täglich von dir füllen, weil er ist das Brot, das wir täglich, das uns nährt, das uns erfüllt. Und manche von uns mögen vielleicht gerade durch eine richtig schwierige Wüstenzeit gehen. Und auch da möchte ich euch sagen, manchmal merkt man erst, dass Jesus alles ist, was man braucht, wenn Jesus alles ist, was man hat. Aber lasst uns da auch gemeinsam stehen und uns nach Jesus ausstrecken. Yes.
Genau, von der Sehnsucht geht der Psalm in den letzten zwei Versen nochmal in einen ganz anderen Modus über. Das ist eine ganz andere, auch grammatikalisch eine ganz andere Sprechweise von dem Sprechen zu sich selbst oder auch zu anderen, geht er plötzlich in ein Imperativ über. Er ruft seine Gemeinschaft, er ruft seine Stämme, die Menschen um ihn herum dazu auf den Herrn zu hoffen. Von ich rufe ist Israel, hoffe auf den Herrn. Und eine Erinnerung auch an seine Gemeinschaft daran, wer Gott ist und wie treu er ist. Er sagt, aus meiner Tiefe wird unsere Hoffnung. Meine Sehnsucht soll zu unserer Sehnsucht werden. Und ich finde das so eine schöne Parallele zu dem in Sambia, weil in Sambia Glaube so oft nicht nur eine persönliche Privatsache ist, die ich zu Hause in meinem stillen Kämmerlein mache, ja, das auch, aber der Glaube wird in der Gruppe zelebriert, der Glaube wird im Dorf mit meinen Nachbarn in der Gemeinde zelebriert und Gottesdienste haben einen ganz anderen Stellenwert, das gemeinsame Trauern, das gemeinsame Feiern hat einen ganz anderen Stellenwert und das finde ich total inspirierend dafür, wie man Glauben lebt. Der Glaube ist einfach stärker im Kollektiv und in Deutschland haben wir so oft, oder zumindest geht es mir so, ich bleibe bei mir, die Tendenz dazu zu denken, irgendwo zeigt das Stärke, wenn ich es alleine hinbekomme, wenn ich nicht mir Hilfe holen brauche, wenn ich mich selber durchwurschtle, dann zeige ich Stärke. aber es ist vielleicht eine Überraschung, aber es gibt keinen Preis dafür, es alleine zu schaffen. Es gibt kein, da gibt es nirgends am Schluss einen Orden, oh, sie hat diese schwierige Zeit ganz alleine durchgestanden. Nee, im Gegenteil, da ist eine Stärke und ein Reichtum da, wenn man sich anderen öffnet und wenn man Sachen zusammen durchsteht. Und es kostet einen was, aber auch mit der Zeit wird es leichter. Und mit der Zeit kann sich eine Kultur auch in Lukas etablieren, die heute vielleicht noch nicht ganz so da ist. Aber vielleicht, wenn das nächste Mal wiederkommen, könnt ihr sagen, ja, da hat sich vielleicht was geändert. Und uns würde das Herz absolut aufgehen. Genau, so bei der Speisung der 5000 war das auch genau so, dass das Wunder ist in der Gemeinschaft passiert. Alleine hätte der Junge kein Wunder gebraucht, aber in der Gemeinschaft gibt es vielleicht auch neue Nöte und es gibt auch in Community und im gemeinsamen Leben plötzlich neue Herausforderungen. Aber das ist auch in der Gemeinschaft, wo die Wunder oft passieren bei Jesus. Für uns ist auch ganz klar, dass wir jetzt hier zwar zu zweit stehen, aber dass wir hier auch für eine ganze Gemeinschaft an Leuten stehen. Wir nennen es immer unsere Life Trust Familie von über 120 Mitarbeitern und wir sagen auch, wir haben 650 Kinder, auch wenn es sich lustig anhört in unserem Alter. Aber genau, wir stehen hier für auch ganz viele Leute und ihr steht auch hier für ganz viele Unterstützer, die Life Trust möglich machen. Ich würde euch am liebsten alle einpacken und mit nach Sambia nehmen, um auch unseren Kollegen in Sambia zu zeigen, wer alles hinter Life Trust steht. Und das ist die Gemeinschaft, das ist dieses gemeinsam füreinander eintreten. Ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer an der Stelle. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Und in gemeinsames Leben spricht Dietrich Bonhoeffer ganz viel über die Herausforderungen des christlichen Lebens. Aber einer der stärksten Punkte, die er nennt, die Menschen in Sambia wieder mal viel besser verstanden haben als wir, ist, dass christliche Gemeinschaft niemals auf persönlicher Sympathie aufbauen kann. Weil dann enden wir relativ schnell. Meine persönliche soziale Batterie ist oft schnell gedrained, besonders nach Sonntagen wie diesen, obwohl ich sehr liebe. Aber wenn wir uns immer nur darauf fokussieren, ob wir uns wohlfühlen in der Gemeinschaft, dann verpassen wir eine Tiefe, die Jesus für uns hat in Gemeinschaft. Diese Menschen Sambias haben uns gelehrt, dass Gemeinschaft eigentlich ganz einfach nur durch zwei Faktoren konstituiert ist. Nur zwei Faktoren entscheiden, ob wir eine Community sind. Erstens hat Gott uns zur gleichen Zeit an den gleichen Ort gestellt oder in irgendeiner Sorte von physischer, örtlicher oder persönlicher Herzensbeziehung, irgendwo näher voneinander. Und der zweite Faktor ist, Jesus lebt in uns. Fertig. Die Fragen sind beantwortet. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind Community und wir können füreinander da sein. Wenn wir anfangen, Beziehungen nur daran zu hängen, ob wir uns gut zu verstehen, dann verpassen wir ganz viel. Ihr kennt vielleicht in Sambia oder diesen Satz auf Englisch, it takes a village to raise a child. Es braucht ein ganzes Dorf, um einem Kind alles zu geben, was es braucht, um es großzuziehen. Um einem Projekt, einer Gemeinde alles zu geben, was sie braucht, was ein Mensch braucht, braucht es eine Gemeinschaft, eine ganze Dorfgemeinschaft. Aber wisst ihr, dass der Satz noch weitergeht? Es geht nämlich weiter, man sagt, if you want a village, you have to be willing to be a villager. Wenn du möchtest, dass du eine Dorfgemeinschaft hast wie diese, musst du auch bereit sein, wie jemand zu leben, der in einer Dorfgemeinschaft ist. Das bedeutet, es gibt kein Rosinenpicken in einer Dorfgemeinschaft. Wenn mein Nachbar Probleme hat, wenn die Ziege von meinem Nachbarn ein Bein gebrochen hat, dann muss ich hingehen und diese Ziege rausholen. Und man unterstützt sich gegenseitig. Und diese Abhängigkeit voneinander, auch da wieder, ich glaube, die Systeme, die wir haben, die Größe der Großstadt gibt uns manchmal die Illusion, dass wir ohne das leben können. Aber je länger wir nicht mehr hier leben, desto stärker merken wir, wie sehr wir das brauchen und wie sehr Lukas auch das Potenzial hat, das für euch zu sein, wenn ihr bereit seid, auch Villager zu sein.
Ich habe da ein beeindruckendes Beispiel tatsächlich, was mir gerade eingefallen ist. Und zwar haben wir einen Mitarbeiter, Mr. Musonda heißt er, der ist schon seit 24 Jahren bei Life Trust. Und der hat mich neulich so fasziniert, weil ich gedacht habe, boah, du hast so viel verstanden und so eine Reife, aber wir standen alle mit offenem Mund da. Und zwar wurde ihm das Fahrrad geklaut. Fahrrad ist in Deutschland, in Sambia, ein bisschen so, als wenn wir uns hier das Auto klauen. Also das eine Familie, wenn die Wohlstand hat, dann hat die ein Fahrrad. So, das war für die richtig viel. Das benutzt mal der Sohn, mal die Frau. Das wird natürlich immer geteilt, aber es war sein Fahrrad. Er war unglaublich stolz. Er hat auch mit Ansehen in der Community zu tun. Alle wussten, sein schönes Fahrrad. Das Fahrrad wurde geklaut und der Dieb war aus einer Nachbarsfamilie der kleine Bruder von einem unserer Mitarbeiter. Also er ist tatsächlich Mr. Musonda ist der Vorgesetzte von David Peary, dessen Bruder hat das Fahrrad geklaut. Ganz übel, weil quasi die wohnen in der Nähe, er kennt die Familie seit 20 Jahren, er hat ihm den Job verschafft und jetzt klaut der kleine Bruder das Fahrrad. Fahrrad ist weg, um es kurz zu machen, und der wurde aber erwischt und kam in Polizeigewahrsam. Es ist in Sambia nicht so schön, es ist wirklich übel. Und dann hieß es ja, der kommt nur raus, wenn jemand eine Kaution bezahlt. So, also, aber Musonda hat ihn nicht angeklagt. Er hätte auch sagen können, ja, steck den 20 Jahre ins Gefängnis. Hat er nicht gemacht. Aber der darf auch nur raus aus der Polizeigewahrsam, wenn jemand 1.500 Quatscher, also so wie 1.500 Euro für uns in unserem Verhältnis. Das ist fast ein Monatsgehalt, wenn jemand 1.500 Quatscher bezahlt. Nun hat die Familie kein Geld. Auch der ältere Bruder hat nicht gespart, sondern hat sein Gehalt direkt ausgegeben. Und wer springt ein? Mr. Musonda. Der hat bezahlt dafür, dass der Dieb seines Fahrrads wieder rauskommt. Und wir standen alle da und haben den Kopf geschüttelt. Und er hat gesagt, ja, es ist für die Familie. Wir sind Gemeinschaft. Da geht es nicht darum, ob ich das jetzt richtig finde. Das ist okay. Und dann haben wir gesagt, okay, aber kriegst du das Geld wieder und sind die wenigstens einsichtig? Er meinte, ja, die kamen ein paar Mal zusammen, aber da kommt nichts mehr. Ich habe ihn eine Woche später wieder gefragt. Er meinte, Alex, das Geld sehe ich nie wieder. Und ich stand da und diese Ungerechtigkeit, dass du quasi für den Diebstahl deines eigenen Fahrrads bezahlst und er lächelt und sagt, weißt du, ich bin im Frieden. Ist alles okay für die Gemeinschaft. Einfach darum, dass die Familie, dass der gut geht. Deshalb investiere ich mein Gehalt. Und ich habe gedacht, der Mann hat was verstanden, wovon wir wirklich viel, viel lernen können.
Genau, das ist das perfekte Beispiel, was das illustriert, was ich meine, wo Systeme versagen ist plötzlich und wo finanzieller Reichtum nicht da ist, gibt es Raum an ganz andere Sachen von Gott zu lernen und in der Reife zu agieren, von der wir so viel lernen können. Und deswegen sind ja die Christen Afrikas es auch so wert, dass wir Raum schaffen für sie in unseren Herzen und Gemeinden. Und deswegen sind wir super dankbar, dass wir es heute machen konnten. Und zum Abschluss, bevor wir, also das Lobpreisteam kann schon mal hochkommen, möchten wir euch einladen, dass wir das einmal praktisch machen, uns eins machen mit den Menschen Afrikas, mit den Menschen in Sambia spezifisch. Und zwar ist etwas, was wir in den Gemeinden in Sambia eigentlich jedes Mal machen, ist, dass wir einmal zusammen unsere Stimmen erheben und zusammen gleichzeitig laut beten. Und auch jetzt diesen Sonntag machen wir es in Sambia. Sehr, sehr viele Gemeinden, besonders die charismatischen. Und dann möchten wir euch einladen, steht doch mal auf mit uns. Alex wird gleich abschließen, aber traut euch im Sinne der Lobespsalmen, Gott mit lauter Stimme gemeinsam zu loben. Wir nehmen uns dafür ein paar Sekunden Zeit und machen uns da eins zusammen mit Sambia.
Okay, lasst uns beten. Herr Vater im Himmel, ich danke dir so dafür, dass du gut bist. Jesus, danke dafür, dass du versorgst und dass wir das Wenige, was wir so oft haben, dass wir das zu dir bringen können. Und dass du schon wunderbare Pläne für uns hast, darüber, wie du uns versorgen willst, aber vor allem, wie du unseren Herzen Frieden geben willst, Jesus. Danke, dass du der Friedefürst bist. Und Jesus, ich möchte für all die unter uns beten, die durch schwierige Zeiten gerade durchgehen, dass wir genau das erleben, Jesus, wie du versorgst und wie du nahe bist, wo wir uns nach Nähe sehen. Vater, dass alle die, die dich noch nicht kennen oder für die das vielleicht alles noch neu ist, dass sie sich auf den Weg machen können und dass sie dich auch einladen und erleben dürfen. Jesus, dass sie von diesem Frieden und von dieser Schönheit erleben dürfen, die sie nur bei dir finden können. Du bist der Liebhaber unserer Seele. Du bist der, der sich kümmert, der uns versorgt, der nah bei uns ist. Und Jesus, wir danken dir dafür. Dieses Geschenk, was wir nicht verdient haben, aber was wir aus deiner Hand nehmen. Danke, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, damit wir Leben haben können und Leben im Überfluss. Und Jesus, wir danken dir für die Lukas-Gemeinde, für die Gemeinden in Berlin, die Gemeinden in Deutschland und aber auch die globale Gemeinde, dass wir alle gemeinsam sagen dürfen, wir sind eine Familie, wir sind ein Leib, dein Leib, wir sind Brüder und Schwestern im Glauben. Vater, wie schön ist es zu wissen, dass da andere Menschen sind, die auch glauben, die auch ermutigt sind durch dein Wort und die dich auch kennen. Jesus, so danken wir dir für diesen Gottesdienst und danken dir dafür, dass du gut bist. Jesus, wir lieben dich und in deinem Namen beten wir. Amen.